Ein Junge hat in die Hose gemacht. Der Neffe schluckt. Die Lehrerin hat ihn geschlagen, mit einem Schlauch. Colin war das. Es hat schlecht gerochen. Die Lehrerin hat ihn geschlagen und Colin hat in die Hose gemacht, weil ihn die Lehrerin geschlagen hat. Jetzt laufen Tränen über Njaschas Wangen. Dies ist ein friedliebendes Land, murmelt sie. Du nickst Cousin-Schwager zu. Voller friedliebender Menschen, fährt Njascha fort und ignoriert dich oder hat dich nicht gesehen. Man liest es jeden Tag in den Zeitungen. Ich will gar nicht daran denken, was die Leute ihren Kindern antun in einem Land, das nicht friedliebend ist. Du schenkst dir Kaffee ein und findest, dass diese kleine Familie auf alles zu emotional reagiert, westliche Werte in zu vielen Dingen zu ernst nimmt und das ist, ja, ein bisschen primitiv. Sie häuten sie, sobald sie etwas falsch machen, sagt Leon. Und dann machen sie Designer-Handtaschen daraus für die Frauen der Generäle. Das werden sie machen, wenn sie nicht mehr friedlich sind. Njascha wirft Leon einen Blick zu, woraufhin er sagt, ja, ich sage es. Ich muss es sagen, weil ich es als Deutscher weiß. So etwas wurde schon getan. Er hat es nicht so gemeint, Panasche, bricht es nach einer Pause aus Anesso heraus. Sie neigt sich zu ihrem unglücklichen Bruder. Er hat nur Spaß gemacht, nicht wahr, Papa? Niemand macht etwas aus der Haut von Kindern. Keine Sorge. Njascha tröpfelt Honig in Panasches Tasse mit warmer Milch. Sie hält ihn am Kinn fest. Der Junge drückt die Lippen fest aufeinander. Panasche, ich werde dem Direktor ein paar Dinge sagen, erklärt Njascha. Sie wischt mit dem Handrücken die Tränen des Jungen weg. Die Frau gehört ins Gefängnis. Tu's nicht, schreit dein Neffe. Mama, bitte tu's nicht und geh nicht zum Direktor. Er wird mich häuten. Er wird sie nicht ins Gefängnis bringen, sagt Leon. Wie du weißt, Njascha, landet hier niemand im Gefängnis, der dort sein sollte. Cousin Schwager zieht seinen Sohn auf den Schoß. Mach dir keine Sorgen wegen der Lehrerin, Panasche, sagt er. Ich werde mit deiner Mutter zum Direktor gehen. Deine Schuhe, dein Frühstück, was auch immer. Lass dich von der Lehrerin oder vom Direktor oder von sonst jemandem von nichts abhalten, sagt er. Egal von was. Leon taucht den Löffel, den Njascha weggelegt hat, in den Haferbrei. Langsam öffnet Panasche den Mund. Du konzentrierst dich auf deine Tasse, um nicht am Gespräch teilnehmen zu müssen. Du rührst Zucker in den Kaffee, um die Küche so schnell wie möglich verlassen zu können. Bedauerst, in das Gespräch der Familie mit hineingezogen worden zu sein, als das Telefon klingelt. Für sie, sagt Maitaka. Dankbar gehst du mit deiner Tasse aus der Küche und nimmst ihr den Hörer aus der Hand. Hallo, Tambu, sagt eine Stimme. Ich bin's, Tracy Stevenson. Du stellst ganz langsam deine Tasse auf dem Telefontischchen ab, damit du nicht überwältigt wirst von dem, was du dir gewünscht und worauf du gewartet hast. Du staunst noch immer, dass sich deine Geduld ausgezahlt hat. Tracy ist sehr liebenswürdig. Ohne deine Kündigung bei der Werbeagentur oder euer Treffen im Supermarkt zu erwähnen, erklärt sie, dass sie anruft, um dir ein Angebot zu machen. Du bittest um einen Augenblick, um Papier und Stift zu holen. Du läufst in dein Zimmer und notierst bei deiner Rückkehr die Adresse. Green Jacaranda Getaway Safaris. Nein, du hast keine E-Mail-Adresse. Obwohl es noch die frühen Tage des Internets sind und nicht einmal Njascha eine hat, schämst du dich. Tracy schlägt ein Treffen vor, bei dem sie dir weitere Einzelheiten über die Stelle nennen wird, die sie für dich hat. Deine Finger zittern. Du beruhigst dich, zwingst dich, die Vergangenheit zu vergessen und dich auf den Augenblick zu konzentrieren. Du schreibst Ort und Zeit der Verabredung auf. Tracy Stevenson war deine Chefin. Sie wird es wieder sein. Jenseits dieser Tatsache winkt die Zukunft. An ihr musst du um jeden Preis festhalten. Cousin Schwager will nichts davon wissen, dass du mit einem Kombi zu deiner Verabredung in einem Café in Avondale fährst und besteht darauf, dich zu fahren. Du erfährst nicht viel über Green Jacaranda, Außer, dass es ein Start-up ist, das umweltfreundliche Unternehmenslösungen für eine ganze Reihe von Sparten entwickelt. Deine Arbeit wird Projektmanagement beinhalten. Abgesehen von einem Gehalt, das deiner Überzeugung nach ein Mehrfaches dessen beträgt, was deine Cousine mit ihren Workshops verdient, wird dir eine Unterkunft zur Verfügung gestellt. Nicht, wie Tracy erklärt, als Ausdruck der Güte ihres Herzens, sondern aufgrund einer Geschäftsentscheidung, die ihr nicht unerhebliche Steuervorteile einbringt. Tracy bittet dich, dich am 1. des nächsten Monats im Büro zu melden. Du hältst es für glückverheißend, dass du im letzten Jahr des Jahrtausends wieder in die Reihen der Angestellten zurückkehrst und siehst, wie sich die Zukunft vor dir erstreckt. Der Tag deines vereinbarten Umzugs ist der letzte Tag von Yashas neuem Workshop. Deine Cousine ist müde. Als du aufbrechen musst, ist Maitaka immer noch nicht aus dem Dienstbotenquartier aufgetaucht. Sie sind für ein paar Stunden beschäftigt, sagt Nyasha mit grimmiger Befriedigung. Jetzt können sie darüber nachdenken, was sie Sinnvolles über sich selbst schreiben. Deine Kleider sind in dem neuen Koffer, den die Familie für dich gekauft hat. Du weißt nicht, was du davon halten sollst. Sind sie so dumm, dass sie das Wenige, das sie haben, für dich ausgeben und ihnen noch weniger für sich bleibt? Oder wollen sie dich auf diese Weise schneller loswerden? Du beschließt, dass es nicht deine Sache ist. Das Ergebnis ihres Geschenks ist, dass du einen besseren Eindruck auf Tracy machen wirst, als wenn du mit deinen Sachen in zerknitterten Plastiktüten und abgenutzten Rucksäcken ankommen würdest. Und das ist gut. Als ihr gemeinsam die Treppe hinuntergeht, dankst du ihnen zum 100. Mal für den schönen Koffer. Sie drängen dich, es nicht mehr zu erwähnen. Den kleinen Sack mit dem Maismehl deiner Mutter, den Kiri nach Harare mitgebracht hat, hast du in eine Ecke des Schranks gestellt, in dem deine Sachen waren. Du wünschst, du hättest ihn deiner Absicht entsprechend entsorgt. Doch im Haus gibt es so viel Gerümpel, dass man ihn deiner Ansicht nach monatelang nicht finden wird. Bis dahin wird das Mehl nicht mehr genießbar sein und niemand wird es noch mit dir in Verbindung bringen. Das Geschenk zurückzulassen ist ein so bedeutsamer Akt, als würdest du deine Nabelschnur ausgraben und wegbringen von dort, wo sie begraben war. Du bist überaus erleichtert, als du die Garage betrittst. Die ganze Familie hat sich versammelt, um dich zu verabschieden. Leon verstaut deine Sachen in Glorias Kofferraum. Panache reicht seinem Vater eine Kiste mit Schuhen und erzählt von einem Mädchen in der Schule, das jeden Freitag einen Riesen tötet. »Wie tötet sie ihn?«, fragt seine Mutter. »Sie fesselt ihn mit einer Schnur«, sagt Panache, als ihr losfahrt. »Dann steckt sie ihm ganz, ganz viel Zuckerwatte in den Mund. Ganz, ganz viel Zuckerwatte.« Anesso, die seit der Krise ihres Bruders stiller ist, hört zu, als der Neffe die Folter des Riesen gewissenhaft erklärt. Als der Wagen über den Weg holpert, kommt eine Workshop-Teilnehmerin über den Rasen gerannt. »Halt an«, sagt Nyasha. Der Wagen bleibt stehen. »Ich werde nicht über mich schreiben«, sagt die junge Frau. Sie blickt auf ihren Bauch und sagt, »Kann ich über meine Mutter schreiben? Sie wurde erschossen. Der Mann, der sie erschossen hat, ist frei, wegen der Amnestie, vom Präsidenten.« »Ja, schreib darüber.« »Vielleicht ist es auch über mich«, sagt das Mädchen leise. »Wegen dieses Mannes bin ich weise.« Sie lässt die Schultern hängen und geht zurück zur Gruppe. Sie ist eine von drei, die es beim ersten Mal kapiert haben, sagt Nyasha. Leon hat die Hände am Lenkrad, jedoch vergessen zu fahren. »Fahren wir«, sagt Nyasha. Cousin Schwager öffnet den Mund und nimmt dann wortlos den Fuß von der Bremse. Hinter den Büschen neben dem Tor fliegt die Tür des Dienstbotenquartiers aus dem Rahmen. Maitaka rollt die Steinstufen vor den schmutzigen Mauern des Hauses hinunter. Sie landet im Sand am Fuß der Treppe. Eine schattenhafte Gestalt ragt hinter ihr auf. Sie springt in einem Satz die Stufen hinunter und schwingt eine Fahrradkette wie einen Propeller. Maitaka trägt ihr Nachthemd. Die Kette zerreißt den Stoff. Sie kämpft sich auf die Beine. Nyasha dreht Panasches Kopf zur Seite, springt aus dem Wagen und ruft Leon zu, dass er ihr folgen soll. »Maitaka! Maitaka!« schreit Anesu. Maitaka stolpert über einen Busch. Ein Stück Stoff, das sie sich vor die Brust hält, bleibt im Gebüsch hängen. Maitaka zerrt und rüttelt daran. Silence steht vor dem Haus. Die Kette hängt neben seinen Füßen in den Sand.
»Komm und hilf uns, Silence! Komm und hilf uns!« ruft Leon und nähert sich der Haushaltshilfe.
»Leon!« warnt ihn Jascha. Cousinschwager blickt von Silence zu Maitaka. Er wird blass, als er begreift. Nyasha schiebt einen Arm unter Maitakas Schulter. Cousinschwager stützt sie auf der anderen Seite. Sie ziehen Maitaka zum Wagen.
»Du musst aussteigen«, sagt Nyasha, als die drei sich nähern, »denn du sitzt da und schaust zu.«
»Mit den Kindern«, fügt sie hinzu. Maitaka verdreht immer wieder die Augen. Nachdem ihr ausgestiegen seid und die Haushaltshilfe eingestiegen ist, riecht der Wagen wie eine eiterne Wunde. Nyasha geht zurück, um den Stoff zu holen, den Maitaka fallen gelassen hat. Sie steht ein paar Sekunden reglos da, bevor sie sich hinunterbeugt. Als sie sich aufrichtet, arrangiert sie das Ding, das sie aufgehoben hat, in ein Bündel.
»Ich wusste es nicht«, flüstert Nyasha und kehrt zum Wagen zurück.
»Maitaka, ich wusste es nicht. Ich hätte meinem Bauchgefühl folgen sollen, als ich dich gefragt habe.« Maitaka nimmt das Bündel in den Arm und wimmert. Maitaka weigert sich, sich auf Anesos Bett oder das Sofa im Wohnzimmer zu legen. Nyasha schiebt einen Stuhl zwischen Wand und Küchentisch. Maitaka setzt sich und sackt nach vorn. Leon und Nyasha diskutieren, was mit der verletzten Patientin, die behandelt werden muss, und dem Bündel, das verbrannt werden muss, zu tun ist.
»Er wird sie umbringen«, sagt Nyasha. »Ich habe meine Erfahrungen gemacht. Hier reden Ärzte nicht gern. Aber wenn sie reden, sagen sie, sie hätten die Patienten zusammengepflegt. Und wenn sie das nächste Mal sehen, schneiden sie auf für die Autopsie.«
Maitaka öffnet die Augen und fragt, »Mai Anesu, wo ist mein Baby?«
»In der Garage«, sagt Nyasha. »Ich habe deinen Fötus mit den Handtüchern, in denen du ihn gewickelt hast, in einen Eimer gelegt.«
Maitaka versucht aufzustehen. Sie hält sich zuerst am Tisch und dann an der Spüle fest und geht halb kriechend in die Garage.
»Leon, komm«, sagt Nyasha. »Wir fahren sie ins Krankenhaus.«
»Du bleibst bei den Kindern, die entsetzt sind über das, was sie gesehen haben.« Als ihr drei allein seid, klettert Panache auf deinen Schoß. Anesu geht an ihr Bücherregal und dann setzt ihr euch in Panaches Zimmer und deine Nichte liest aus »Die kleine Raupe Nimmersatt« vor. Du versuchst vergeblich, den Gedanken an den verspäteten Auszug aus dem Haus deiner Cousine zu verscheuchen und horchst nicht auf die fremde Sprache. Beide Kinder schlafen, als Nyasha und Leon mit Maitaka zurückkommen. Als du zu ihnen in die Küche gehst, fällt dir als erstes auf, dass das Bündel verschwunden ist. Maitaka, unsicher auf den Beinen, wird zu ihrem Stuhl geführt. Sie öffnet und schließt immer wieder die Augen, in denen zu viel Weiß zu sehen ist. Als die Frau sitzt, fährt Leon zu einer Apotheke. Sie haben unterwegs bei mehreren gehalten, aber keine gefunden, die die verschriebenen Medikamente hat.
»Willst du was essen, Maitaka?«
Nyasha beruhigt die Frau, hält ihre Hand. Maitakas Augen sind geschlossen. Sie zittert.
»Tee.
Irgendwas Kleines«, sagt Nyasha. »Haferbrei. Satsa. Wir haben viel Soße. Du musst was essen wegen der Medikamente, auch wenn es nur ein bisschen ist.« Sie sind vom Parirenyatwa-Krankenhaus mit einer Liste wohltätiger Missionskrankenhäuser im Umkreis von 100 Kilometern zurückgekommen, die sofortige, günstige und annehmbare Leistungen anbieten. Denn auch wenn deine Verwandten durch Leon krankenversichert sind, die Haushaltshilfe ist es nicht. Deine Cousine sitzt auf dem Boden im Flur neben dem Telefon und ruft die erste Nummer auf der Liste an. Die Fernverbindungen sind schlecht. Nyasha wählt immer wieder dieselbe Nummer. Leon kehrt eine Dreiviertelstunde später mit einem starken Antibiotikum und Barbituraten zurück.
»Wir müssen jetzt zum St. Andrews fahren«, sagt Nyasha und kommt in die Küche. »Sie nehmen sie und behandeln sie heute noch, wenn wir vor 4 Uhr dort sind.«
»Das ist weit«, sagt Leon.
Ich gehe zu Matthew nebenan. Vielleicht kann er uns Geld für das Benzin leihen.
Du nimmst Njascha beiseite und vereinbarst, dass du Tracy anrufen wirst, damit sie dich bei deiner Cousine abholt. Als du aufbrichst, hat Njascha Maitaka überredet, sich auf Anesos Bett zu legen und dem kleinen Mädchen erklärt, dass sie die Nacht bei ihrem Bruder schlafen wird. Leon hat sich das Geld nicht vom Nachbarn leihen können und versucht es jetzt bei deutschen Kollegen. Teil 3. Aufwärts. 15. Kapitel. Auf dem Weg zu deinem neuen Zuhause fällt dir ein, dass du in all der Aufregung um Maitaka und Silence vergessen hast, dich angemessen bei deiner Cousine für die Zeit zu bedanken, die du in ihrem Haus verbracht hast. Du wolltest es unterwegs in der Sicherheit des Autos tun, da voreilige Dankbarkeit leicht durch die Luft zu begehrlichen Geistern hätte davonfliegen und ihnen Zeit geben können, aus Missgunst dein Glück zu sabotieren. Du beschließt, sie sofort anzurufen, sobald du dich eingerichtet hast und sie Zeit gehabt hat, die Sache mit Maitaka zu managen und mit einem Teil deines ersten Gehalts Njascha ein Dankeschön-Geschenk zu kaufen. Nachdem du das für dich geklärt hast, reagierst du offener auf Tracy Smalltalk. In Avondale West, nicht weit von der Mediterranean Bakery, biegt Tracy in eine U-förmige Straße. An der Straße befindet sich in einem Halbkreis ein halbes Dutzend Tore, die jeweils zu einem ungefähr 2000 Quadratmeter großen Grundstück führen. Vor Jahrzehnten, als Berichte aus dem sonnigen Rhodesien, Gottes eigenes Land genannt, verbreitet wurden, um unzufriedene Europäer aus dem Norden der Welt anzulocken, wurden diese Grundstücke aus einer großen Farm herausgeschnitten. Das einstige Farmhaus in der Mitte des U's mit viel Platz zu beiden Seiten ist noch immer das größte, imposanteste Gebäude. Kleinere Grundstücke säumen die Straße. An dem Tag vor 2 Wochen, als dir Tracy dein neues Zuhause gezeigt hat, hattest du gehofft, dass es das ehemalige Farmhaus wäre. Es war allerdings nicht allzu schwer, die Enttäuschung hinunterzuschlucken, als der Pajero auf halber Höhe der Straße vor dem kleinsten Haus anhielt. Du hast dich damit getröstet, dass die Außenseite des Hauses frisch renoviert und sauber und die Bedingungen beruhigend gut waren. Ein bescheidener Betrag, abgezogen von deinem Gehalt, mit der Option, den Mietvertrag nach 5 Jahren in einen Kaufvertrag zu überführen. Ungeduldig, Njaschas Haushalt zu verlassen und weil deine Ersparnisse aus deiner Zeit bei der Werbeagentur kaum aufgestockt durch die Monate des Unterrichtens bedrohlich gering sind, hast du rasch unterschrieben. An diesem Nachmittag bist du noch begieriger, erneut deinen Lebensunterhalt zu verdienen, als 2 Wochen zuvor, als du deine Residenz zum ersten Mal gesehen hast. Die elende Szene mit Maitaka und die Unmöglichkeit, sie in ein Krankenhaus zu bringen, obwohl dein weißer Cousinschwager involviert war, haben dich auf beängstigende Weise daran erinnert, dass dich die Not deiner dörflichen Herkunft bis in die Stadt verfolgen kann. Tracy schaltet den Motor aus. Die Fernbedienung funktioniert nicht. Im Moment gibt es keinen Strom. Der Gärtner schiebt das Tor auf. Der Wagen rollt auf einen großen Bungalow zu, hinter dem sich die Dienstbotenquartiere befinden. Die Häuser sind von einer dunklen Pfirsichfarbe, die warm wie ein Sonnenuntergang glüht. Und um das Fundament ist ein brauner Rand, um die Mauern vor Verschmutzung zu schützen. Du nickst und lächelst zufrieden. Du siehst dich hier hart schuften, bis du dich nach Borrowdale hinaufgearbeitet hast. Hinter dem Regenbogen eines Wassersprengers, der aus einem Bohrloch gespeist wird, gedeihen der Vorgarten und die Gemüsebeete wie ein Modellgarten des Landwirtschaftsministeriums. Die uralten Pflastersteine, die zum Haus führen, verströmen nur einen Hauch von Geschichte. Nichts Unangenehmes. Als Tracy und du euch aneinander gewöhnt habt, erzählt dir deine Chefin, dass sie einen Künstlerfreund engagiert hat, der die Requisiten für die Werbeanzeigen herstellt, um die neuen Steine alt wirken zu lassen. Der Gärtner schiebt das Tor zu und bezieht neben dem Pajero Habt-Acht-Stellung. »Wie geht es Ihnen, Madame?« grüßt er. Sein Overall ist sauber und ordentlich, wenn auch alt. Seine Gummistiefel sind oben sauber, die Sohlen sind verschmutzt. Er lächelt und hebt das Kinn. Seine Augen glänzen, als er dich mustert. »Denk dran, du bist absolut sicher, Tambo«, sagt Tracy, als du aussteigst.
Sie spricht deinen Namen mit einem besseren Akzent aus, als hätte sie ihn geübt seit dem Wochenende, als ihr euch begegnet seid. Da kommt niemand rüber, ruft sie zufrieden und deutet auf die rote Ziegelmauer hinter dem Haus. Ich habe sie darum gebeten, sie einen Meter höher als üblich zu bauen. Zur Sicherheit, fährt sie fort. Sinnlos, irgendetwas dem Zufall zu überlassen, wenn man im Prinzip etwas dagegen tun kann. Und am Ende der Straße ist eine Schranke, die nachts bemannt ist. Alle Bewohner legen zusammen. Niemand wird dich überfallen oder so. Du brauchst also keinen eigenen Nachtwächter. Alfred kann friedlich schlafen, außer in den Nächten, wenn er Wache hat. Die Haushälterin, die Frau des Gärtners, kommt unter einem Spalier mit wildem Wein hervor. Da sie beide frei hatten, als du schon einmal hier warst, treffen sie dich zum ersten Mal. Nachdem er dich kurz gemustert hat, legt der Mann die Hand aufs Herz. Die Frau knickst. Sie klatscht zweimal, nachdem ihr euch die Hand gegeben habt. »Woher bist du, Mai?« erkundigst du dich höflich, als das Paar dein Gepäck nimmt. »Du bist Mai wer?«
»Matavitha. Ich bin vom Save-Fluss. Aber ich habe geheiratet. Einen Mann von weit weg. Firi, aus Malawi.«
»Wafiri, wie geht es dir?« sagst du zum Gärtner. Du entspannst dich, wie er es getan hat, und hebst die Hände zu einem lautlosen Klatschen. Es ist gut, dass jemand da ist, der näher von deinem Zuhause stammt als Harare. Du plauderst kurz über den Fluss, den die Frau genannt hat, weil du dort mit Baba Mukuru und seiner Familie vor einem Vierteljahrhundert ein paar Ferientage verbracht hast. »Sie waren schon da, als ich das Grundstück gekauft habe«, sagt Tracy, »was alles viel einfacher macht. Es ist, als wäre es ihrs und du wärst nur zu Besuch. Sehr praktisch für eine berufstätige Frau.« Wieder einmal weigerst du dich, Groll oder Neid zu hegen, angesichts von Tracys diversen Vergünstigungen, wie zum Beispiel das Gehalt, das sie in der Werbeagentur bezog und das ein Vielfaches höher war als deins, nur weil sie Abteilungsleiterin war, während du als Werbetexterin eingestuft wurdest, obwohl eure Qualifikationen vergleichbar und von denselben Institutionen waren. Zuerst das Young Ladies College of the Sacred Heart und dann die Universität von Harare. Du schluckst die Vergangenheit eurer gemeinsamen Schul- und Studienzeit hinunter und erinnerst dich daran, dass Tracy ein Jahr mehr an Berufserfahrung als du vorweisen konnte, weil du das letzte Schuljahr wiederholt und beim zweiten Versuch durchschnittlich abgeschnitten hast, während sie schon beim ersten Mal ausgezeichnete Noten hatte. Dein Lächeln gräbt sich wie das von Ba und Matabitha tiefer in dein Gesicht. Wie sie kannst du dir keine Unzufriedenheit leisten. Du musst dich mit dem begnügen, was du hast, und damit, um wie viel besser es ist als dort, wo du gewesen bist. Der lange Weg vom Wohnheim ist zu Ende. Du hast einen Vertrag für einen wunderschönen Bungalow, der nach 5 Jahren dir gehören wird. Nichts anderes kann von Bedeutung sein. Tracy lässt Ba und Matabitha vorausgehen, bleibt unter dem Spalier mit wildem Wein stehen, das bis zum Hintereingang reicht, und bewundert den Swimmingpool aus schwarzem Granit auf der Nordseite des Hauses. »Du kannst nicht schwimmen, oder?« fragt sie. »Außer du hast es in der Zwischenzeit gelernt.« »Es heißt, dass Granit kalt ist«, warnt sie. »Aber dein Lieblingsplatz in der Schule war hinter dem Wohnheim auf der Decke mit deinen Büchern, nicht der Swimmingpool.« Du lachst und gehst weiter. Wenn Yasha kommt, werden Panache und Anisu in dem Pool baden. Und Leon. »Ich liebe diese schwarzen Granitoberflächen«, sagt Tracy, als ihr in die Küche kommt. Sie fährt mit einem Finger über die gesprenkelte Fläche. Du ahmst die Geste nach, genießt die Glätte. »Ich habe dir doch gesagt, dass alles von hier ist, oder?« fährt sie fort. »Wusstest du, dass 5 der 10 besten Steinbildhauer der Welt aus Simbabwe kommen?« »Ja«, sagst du, dankbar für die Lektion von Cousin Schwager. »Ich würde gern ihre Arbeiten sehen.« Das Lächeln auf deinem Gesicht wird breiter, als du die Farbe des Steins mit Mai Manyangas Ocker vergleichst. Du bist überwältigt. Dein Glück treibt dir nahezu Tränen in die Augen, während du neben deiner Chefin stehst und verdaust, wie du dir eine eigene Küche verdient hast, ohne einen der Gebrüder Manyanga heiraten zu müssen. Unsere Geschichte der Steinbearbeitung reicht Jahrhunderte zurück. Zu den Simbabwe und dem Vogel von Simbabwe, sinniert deine Chefin. Ich muss einen Weg finden, sie in die Green Jacaranda-Route einzubauen. Bislang habe ich noch keinen gefunden, weil die Steinbrüche nicht gerade grün sind. Aber, fährt sie fort und geht voran, im Prinzip muss es eine Lösung geben. Schließlich versuchen wir, nachhaltig zu sein.